Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 am Karfreitag, am Mikrofon der Reto Scherer. Und in unserer heutigen Sendung Buchzeichen steht das weltberühmte Lied hier im Zentrum.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen,
wie einst
Lili Marleen.
Mit dem Lied, mit Lili Marleen, hat Lalle Andersen Millionen von Menschen zumindest ins Herz getroffen. Und noch heute löst das Stichwort Lili Marleen bei den Menschen spontan einen Haufen Bilder und Töne aus.
La 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 la. Wie einst Lili Marleen. Ich denke an Lali Andersen.
Ja, ich denke, das ist einfach die Sehnsucht von den Soldaten, die im Einsatz sind. Und das besingt sie.
Regenmantel, blonde Haare und der Wind, den er ins Gesicht weht. Das ist das Bild, das spontan aufkommt.
Lili Marleen, denke ich an die Kaserne, wo sie vorne dran steht, das Lied. Und ich denke auch ein bisschen an Rainer Werner Fassbinder und den tollen Film.
Sie ist eine Ikone von der Kriegs- und Nachkriegszeit. Es ist eigentlich ein Lied. Warum komme ich jetzt auf einen richtigen Mensch? Komisch. Ja, es ist ja nur ein Lied.
Es ist ja nur ein Lied. Aber eben, was für eins. Dahinter stecken ganz viele spannende Geschichten und persönliche Schicksale. Und die alle erzählt ein neues Buch, das die deutsche Autorin Elke Heidenreich herausgegeben hat. Lili Marleen, ein Lied bewegt die Welt.
Dieses Lied habe ich natürlich auch gehört früher im Radio. Heute wird es, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Und für mich hat es, ich bin noch im Krieg geboren, selbstverständlich keine Kriegserinnerung. Ich war ein Baby. Aber ich weiß aus Erzählungen von Vätern und Onkeln, die alle im Krieg waren, dass dieses Lied eine große Bedeutung für sie alle hatte. Wenn Lala Andersen sang vor dem Tore und nach dem Krieg und werden wir uns wiedersehen, dann war das ein Lied der Liebe, ein Lied des Heimwehs und ein Lied der Hoffnung, irgendwann zurückzukommen.
Bis am 14:30 stellt unsere Lucia Stettler jetzt das neue Buch Lili Marleen vor. Sie hat für das in verschiedenen Radioarchiven historische Aufnahmen gefunden und ist auch der Frage nachgegangen, wo viele bei diesem Thema beschäftigen. Ist Lili Marleen eigentlich ein Nazi-Lied gewesen?
Es war kein Nazi-Lied. Es ist ja sehr viel früher entstanden und es wurde nun zufällig berühmt in der Nazi-Zeit, in der Zeit während des Krieges. Goebbels hat es später sogar verboten. Es war ihm zu erfolgreich. Zu diesem Lied gehören drei Figuren. Der Komponist Norbert Schulze, dem es im Dritten Reich sehr gut ging, der danach zu kämpfen hatte, entnazifiziert wurde. Er war also wirklich ein Mitläufer. Der Texter Hans Leib, der sich immer verweigert hat. Er hatte große Schwierigkeiten, noch zu veröffentlichen im Dritten Reich. Und die Sängerin Lala Andersen. Die drei haben das Lied berühmt gemacht. Und das Buch erzählt einmal die Geschichten der drei Protagonisten. Und dann wird die ganze Zeit auch erklärt. Die Machenschaften von Goebbels, von diesem Kulturministerium, von dem Druck, der ausgeübt wurde. Was da alles passierte, um Künstler für sich zu gewinnen oder abzusägen, wenn sie nicht ins System passten. Und darum ist das ein sehr, sehr interessantes Buch geworden. Von zwei jungen Amerikanern geschrieben. Matthew Miller ist der eine, dessen Großvater war einer der amerikanischen Besatzer. Und der andere ist Lil Liebowitz, dessen Familie, die Großeltern wurden in Auschwitz ermordet. Und diese beiden Jungs haben sich nun aufgemacht und die Geschichte dieses Liedes recherchiert. Und ich bin froh, dass ich das in meiner Edition haben kann.
Elke Heidenreich kann zu Recht stolz sein, dass sie das Buch ihrer Edition herausgeben darf. Die beiden Autoren haben tatsächlich hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben nicht nur einen Haufen historische Fakten zusammengetragen, sondern sie haben den Stoff auch spannend aufbereitet. Beim Lesen ist man sehr nahe an den Menschen dran, die mit Lili Marleen zu tun hatten. Und man bekommt dann eine Ahnung, warum das Lied so viel ausgelöst hat.
Wie einst Lili Marleen.
Wie einst Lili Marleen.
Es ist keine große Lyrik, es ist keine große Melodie und es ist keine große Stimme. Aber alles zusammen hat eine Süße, eine Wärme und eine Traurigkeit, die Männer, die irgendwo in Schützengräben liegen, unendlich erreicht hat. Das kann man nicht vorher berechnen. Man kann einen Bestseller nicht berechnen und das war einer.
Ava tut die Geschichte von diesem Bestseller mit einer Liebe. Oder besser gesagt, mit zwei Liebinnen. Und zwar am 3. April 1915. Es ist die Zeit vom Ersten Weltkrieg und der junge Dichter, der Hans Leib, muss in Berlin vor der Kaserne seine Nachtschicht als Wachsoldat absolvieren.
Es war bitterkalt und die letzten Überreste eines grausamen Winters mühten sich nach Kräften, in die Knochen jener Männer vorzudringen, die das Pech hatten, sich draußen im Freien aufzuhalten. Leib zog den Gürtel um seinen Mantel enger, beschleunigte seine Schritte und ließ seine Gedanken zu dem einzigen Thema schweifen, von dem er wusste, dass es ihm Freude und Wärme schenken konnte. Junge Frauen. Insbesondere zwei junge Frauen. Lili und Marleen.
Die Lili war die Nichte von ihrer Zimmervermieterin. Eigentlich hat sie gar nicht Lili geheissen, sondern Betty. Aber der Hans Leib hat ihr den Übernamen gegeben.
Auf einer Zeichnung, die Leib in jener Zeit von ihr anfertigte, wirkt sie eher unscheinbar. Schwarzes, zu einem Knoten geschlungenes Haar, kräftige Arme, ein rundes, alabasterweißes Gesicht. Trotzdem faszinierten ihre gespitzten Lippen, die warmen Augen und das herzliche Lächeln viele der jungen Männer, die im Haus ihrer Tante ein Zimmer bezogen.
Auf dem Weg zu seinem Wachdienst, am Abend vom 3. April, ist er der Lili zufällig im Hof unten begegnet.
Der Nebel und das Mondlicht verliehen ihrem Gesicht einen überirdischen Glanz und mit einem Mal verspürte Leib den unbändigen Drang, sie zu küssen. Er ging auf Lili zu, nahm sie in die Arme und zu seiner Überraschung versuchte sie nicht, sich von ihm freizumachen, sondern erwiderte seinen Kuss voller Leidenschaft.
Noch ewig hätte Hans Leib mit der Lili so können verweilen. Aber er hätte auch gewusst, was ihm droht, wenn er zu spät in die Stadt tritt.
Er riss sich von Lili los und rannte davon. Ohne sich noch einmal umzusehen, hörte er, wie Lili gegen den Lärm der Busse und des Windes ankämpfend hinter ihm herrief: »Bleib hier! Bleib hier!« Aber er konnte nicht. Er lief weiter. Und so war es nur natürlich, dass Lili an jenem Abend seine Gedanken ausfüllte und ihre Stimme in seinem Ohr wiederklang. Er sehnte das Ende seiner tristen Wacht herbei, damit er zu ihr zurückeilen konnte.
In dieser Nacht vom 3. April erlebt der Hans Leib bis im Wachdienst aber noch eine weitere Überraschung. Plötzlich taucht nämlich die Marleen auf, seine andere aktuelle Flamme. Beschrieben wird sie im Buch als Frau mit grosser erotischer Ausstrahlung. Im Moment ist ihre Beziehung allerdings gerade ein bisschen auf Eis gelegt, weil die Zimmervermieterin vom Hans Leib die beiden im Bett verwünscht hat und Marleen dann mit Schimpf und Schande aus dem Haus gejagt hat. Kein Wunder also, hat der Hans Leib befürchtet, seine Marleen will mit ihm, nach dieser peinlichen Szene, nichts mehr zu tun haben. Aber er hat sich offenbar getäuscht.
Denn da war Marleen nun plötzlich und ging mit dem gleichen seltsamen Lächeln auf den Lippen geradewegs an ihm vorbei. Statt ihre Schritte zu beschleunigen, um schneller an Leib und dem Feldwebel vorbeizukommen, ging sie langsamer. Und als sie nah genug bei den beiden Männern war, flüsterte sie Leib, ohne ihn anzuschauen, zu: »Ade so lange.« Leib stand da und sah der sich rasch entfernenden Gestalt nach, die immer noch vom tiefgelben Schein der nahen Laterne beleuchtet wurde. Ihm wurde bewusst, dass seine Nacht mit einem verbotenen Kuss im Mondlicht begonnen hatte und nun mit einer zufälligen Begegnung im Laternenschein endete. Zwei Frauen, zwei unmögliche Liebesgeschichten, ein machtvolles Aufbrausen des Lebens, zu stark, als dass der Krieg es unterdrücken könnte.
Der Hans Leib war überglücklich und hat gefunden, das sei die perfekte Nacht für Liebesgedicht.
Als er ein paar Stunden später, am frühen Morgen des 4. April 1915, wieder in seinem Zimmer an der Chausseestraße war, setzte er sich an den Schreibtisch und begann zu schreiben.
In seiner Fantasie lässt er die beiden angebeteten Frauen, die herzige Lili und die laszive Marleen, zu einer einzigen Person verschmelzen. zur Lili Marleen.
Es war ein schlichtes Gedicht. Während er normalerweise stundenlang mit Worten und passenden Reimen rang, gelangen ihm diese Verse vollkommen mühelos. Die Worte schienen geradezu aus seinem Stift zu fließen.
Also das Berühmteste ist ja diese Strophe: Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne. Und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Der Text ist ja fast kryptisch. Man versteht ihn ja gar nicht so ganz genau. Wer steht da und warum und auf wen wartet man?
Wollen wir stehen wie einst die liebe Marleen, wie einst die liebe Marleen.
Und dann wird immer gesungen, wie einst Lili Marleen. Da ist aber ein Komma. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst, Lili Marleen. Und dann hat es gleich einen ganz anderen Sinn. Das heißt, er singt gezielt diese Frau an. Wenn Lala Andersen das jetzt singt, dann singt sie, wie einst Lili Marleen. Dann heißt es, wir wollen da so stehen, wie einst Lili Marleen. Ja, wer denn wir? Dann ist durch dieses Komma alles schon verändert. Unser beider Schatten sahen wie einer aus. Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen. Ja, was denn? Nein, wie einst, Lili Marleen. Er singt diese Frau an. Mit der waren die beiden Schatten wie einer.
Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen streich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich.
Schon rief der Posten, sie blasen zapfen streich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollte ich mit dir gehen. Und da ist es klar, mit dir, Lili Marleen. Und jetzt kommen diese ganz schwülstigen Sachen, die man überhaupt nicht versteht.
Deine Stimme kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen.
Deine Schritte kennt sie, deinen zieren Gang, alle Abend brennt sie, mich vergaß sie lang, die Laterne nämlich. Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marleen? Das ist schon eine Vorahnung vom Tod und von Leid auch, das war durchaus sehr ernst gemeint. Und die letzte Strophe ist dann:
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gib mich in dem Traume.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. Das heißt, das Gedicht beschwört zärtliche Erinnerungen herauf, aber auch die Todesahnung eines Soldaten, der seine Lili Marleen nicht wiedersehen wird.
Geschrieben hat Hans Leib Lili Marleen also im Ersten Weltkrieg. Populär wurde es dann aber erst 25 Jahre später, im Zweiten Weltkrieg. Es war von seinem Verfasser auch nie als Lied gedacht, sondern als Gedicht. Und hören sollte man eigentlich die Stimme von einem Mann und nicht die von einer Frau, weil reden tut ja der Wachsoldat. Aber eben, wie Elke Heidenreich auch schon gesagt hat, manchmal kommt etwas unerwartet zusammen, das zündet und berührt. Bestsellers lassen sich bekanntlich nicht programmieren. Sicher hat der Erfolg von Lili Marleen mit der Interpretin zu tun, mit der Lale Andersen. Sie ist dank diesem Lied weltberühmt worden, aber sie hat auch einen Preis dafür gezahlt, wie wir noch werden hören. Darum hat sie dann nach dem Krieg 1948 in einem Radiointerview den Erfolg auch eher zwiespältig beurteilt, als Glück und als Schicksal.
Das war mein Glück und gleichzeitig mein Schicksal. Vorher erst hatte sich niemand um mich gekümmert. Ich war eine kleine Schauspielerin, Sängerin, wie viele anderen auch. Und jetzt war ich natürlich plötzlich ein Name, der auffiel.
Sie hat lange müssen warten, bis sie als Name ist aufgefallen. Im normalen Leben hat Lale Andersen Liselotte Wilke geheissen und ist 1905 zu Bremerhaven auf die Welt gekommen. Viele haben sie immer für eine Skandinavierin gehalten, weil sie so das nordische Image gepflegt hat. Aber ihre Wurzeln waren ganz klar deutsch, sagt Elke Heidenreich.
Liselotte Wilke ist in Bremerhaven aufgewachsen, hat einen Maler geheiratet, Paul Wilke, und hat 3 Kinder mit ihm bekommen, wollte aber unbedingt Künstlerin sein, Sängerin, wollte auf Bühnen auftreten und hat, was für die damalige Zeit auch sehr mutig war, auch für die heutige noch mutig wäre, ihren Mann und ihre 3 Kinder verlassen, um an ihrer Karriere zu bauen.
1929, nur gerade 6 Wochen nach der Geburt vom 3. Kind, ist Lale Andersen daheim ausgezogen und auf Berlin gegangen. Hat erste Auftritte mit Matrosenlieder und mit Texten von Ringelnatz, Tucholsky und Brecht. 1933 ist sie auf Zürich ans Schauspielhaus gekommen und hat viel Kontakt mit Leuten, die aus Deutschland müssen emigrieren. In dieser Zeit ist sie auch der ganz grossen Liebe von ihrem Leben begegnet, am jüdischen Komponist und späteren Operndirektor Rolf Liebermann.
Und da hat man ihr damals schon zügellosen Lebenswandel vorgeworfen. Also sie hat es gar nicht so leicht gehabt. Sie ist dann auch eine Zeit lang nach Berlin zurückgekehrt und ist dann aber trotzdem auch geschieden worden, konnte ihre Ehe nicht retten und wollte immer einen Neuanfang wagen.
1937 ist Lale Andersen zu München im bekannten Cabaret Simplicissimus mit einem ersten eigenen Programm auftreten. Unter dem Motto «Vertonte Lyrik» hat sie Chanson und Balladen gesungen. Im Repertoire auch das Lied eines jungen Wachtpostens, später bekannt worden als Lili Marlene. Lale Andersen hat einen Text in einem Gedichtband von Hans Leib gefunden und sich von einem befreundeten Komponisten, Rudolf Zink, eine Melodie dazu geschrieben. Gleich daraufhin ist ein anderer Musiker auf das Gedicht aufmerksam worden, der Norbert Schulze, ein überzeugter Nationalsozialist, Komponist übrigens auch vom Horst Wessel-Lied. Auch er hat Lili Marlene vertont und seine Version ebenfalls der Lale Andersen vorgeschlagen. Sie selber erinnert sich später an das Angebot.
Ich hatte eigentlich nicht großes Interesse, dieses Lied in einer anderen musikalischen Fassung zu singen. Probierte dann aber als Experiment aus, welche Fassung dem Publikum besser gefiel. Dieses ganz liedhafte, etwas melancholische von Rudolf Zink oder die Version von Norbert Schulze. Und Norbert Schulzes Version entsprach wohl der damaligen Zeit mehr mit dem stumpfen Marschrhythmus und hatte den größeren Erfolg.
Das Publikum hat also entschieden, die Lale Andersen soll am Schulze seine Lili Marlene-Fassung singen. Die beiden haben dann auch versucht, einen Plattenvertrag für das Lied zu bekommen. Mit weniger Erfolg, wie es im Buch Lili Marlene heisst. Es sei die falsche Melodie in falscher Zeit, hat man gesagt. Man brauche jetzt militärische Stimmung und nichts so Sentimentales. Also hat der Norbert Schulze den Anfang musikalisch leicht abgeändert.
Als Sohn und Enkel preußischer Soldaten kannte er seit frühester Kindheit den Zapfenstreich, jenes Hornsignal, das für die preußischen Armeen den Beginn der Nachtruhe anzeigte, und mit genau diesem Signal sollte Lili Marlene von nun an beginnen. Der Zapfenstreich genügte, um die Entscheidungsträger bei der Plattenfirma Elektrola zu überzeugen, denn zu jener Zeit hielt man alles, was auch nur die leiseste Ähnlichkeit mit Militärmusik hatte, für verkäuflich.
Aber die Platte Lili Marlene ist offenbar wie Blei bleiben liegen. Nur gerade 700 Stück sind verkauft worden. Im Herbst hat der Zweite Weltkrieg angefangen. Das Lied wird vergessen. 2 Jahre später, 1941, hat Deutschland Jugoslawien überfallen und zu Belgrad einen Soldatensender gegründet, Radio Belgrad. Für ihr Programm haben die Radioleute dringend Musik gebraucht und haben daheim ihr Bedürfnis angemeldet. Und so sind eine ausrangierte Schallplatte nach Jugoslawien geschickt worden. In einem spannenden Film über Lale Andersen, den Britta Lübke von Radio Bremen realisiert hat, kommt ein ehemaliger Mitarbeiter von Radio Belgrad zu Wort. Er erinnert sich daran, wie er das Lied Lili Marlene an seinem Sender zum ganz grossen Hit ist worden.
Das fing an mit einer ganz einfachen Kiste, die im Keller eines Funkhauses, nämlich in Wien, stand. In dieser Kiste waren Schallplatten und die brauchten wir in Belgrad, denn wir mussten irgendein Programm machen. Es waren Platten, die man damals im sogenannten Großdeutschen Rundfunk nicht mehr so gern sendete. Und die Wiener Funkleute sagten, auch für die Belgrader ist das gut genug. Und da war also eine Platte drin, die uns recht gut gefiel. Wir haben sie uns angehört. Es führte dazu, dass sie fast jeden Tag im Programm erschien. Bis wir uns eines Tages sagten, das ist vielleicht doch ein bisschen viel, das können wir den Hörern nicht zumuten. und wir setzten sie wieder ab. Und dann begann eine ganz merkwürdige Reaktion. Wir bekamen von überall her, aus ganz Europa, eine Masse von Briefen, Protestbriefen eigentlich.
Und all die Briefe haben ultimativ gefordert, setzen Lili Marleen wieder ins Programm. Unter den Absenden nicht nur deutsche Soldaten, sondern auch solche vor gegnerischen Armee. Radio Belgrad ist weit um empfangen worden, zum Beispiel auch an der Front zu Afrika. Einer, der dort gekämpft hat, ist der britische Kriegsveteran Stan Scott. Im erwähnten Andersen-Film erklärt er, warum das Lied Soldaten damals so berührt hat.
Beide Seiten waren seit fast einem Jahr in dieser Wüste weit weg von ihren Familien. Wir hatten gerade eine Schlacht gekämpft und wussten, die nächste wird kommen. Es war eine Zeit großer Unsicherheit. Wir wussten nicht, ob wir nach Hause kommen und unsere Liebsten wiedersehen würden. Und irgendwie hatte dieses Lied eine solche Nostalgie an sich, dass es uns miteinander verbunden hat. Manchmal kam es herübergeweht von den vorderen deutschen Einheiten. Wir wollten, dass sie es lauter singen. Und der Krieg hörte auf für die Zeit, in der sie Lili Marleen sangen. Es ist unvergesslich. Selbst jetzt, wenn ich daran zurückdenke, bin ich sehr gerührt.
Und auch den Frauen daheim hat das Lied offenbar viel bedeutet. Eine wird im Buch zitiert.
Das Lied war die einzige Verbindung zu meinem Mann. Ich habe jeden Abend das Gefühl gehabt, jetzt höre nicht ich alleine die Lale, sondern mein Mann auch. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Das ist ja auch absurd, aber es war einfach so. Ich war ihm dann näher.
Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen.
Ja, auch die Frauen zu Hause haben das ja gehört. Also es kam erst verteilt über den Tag ganz oft, dann nur noch einmal. Dann beschwerten sich die Soldaten, warum spielt ihr unser Lied nicht mehr? Wir haben es verpasst heute und wir warten, es kommt nicht mehr. Und dann wurde eingeführt, jeden Tag 3 Minuten vor den 22 Uhr Nachrichten am Ende einer Sendung wurde dieses Lied gespielt, sodass alle wussten, um die Zeit kommt es. Und dann schwiegen wirklich in den Schützengräben hüben und drüben die Waffen. Und das war so ein Gruß, ein Band geknüpft zwischen allen. Das macht die Magie und den Erfolg aus. Und dann ist der Text egal, der schwülstige Text, dann ist dieser etwas zuckrige Gesang egal. Und dann ist egal, dass ein Nazi die Musik geschrieben hat. Dieses Lied hat einfach etwas bewegt und hat Menschen bewegt. Und irgendwann galt es Goebbels auch als zu schnulzig. Man brauchte Durchhaltemärsche. Die merkten, der Krieg geht verloren und die wollten mehr Marschmusik hören und nicht sowas. Und es waren immer wieder die Soldaten, die 10.000-fach geschrieben haben, wir wollen unsere Lale Andersen, wir wollen unser Lied hören, unsere Lili Marleen. Und dann wurde es weiter gespielt mit knirschenden Zähnen.
Die Lale Andersen ist, wie gesagt, dank dem Lied weltberühmt worden. Aber sie ist gleichzeitig damit auch ins Visier geraten von den Nazis. Die haben sie wollen für Propagandazwecke einspannen. Und dem hat sie sich verweigert. In einem Interview mit Radio Beromünster hat sie 1948 erzählt, welche Konsequenzen ihr Ungehorsam damals hatte.
Und jetzt kam der furchtbare Tag, dass ich also ins Propagandaministerium bestellt wurde.
Oh, zu Herrn Goebbels.
Zu Herrn Goebbels persönlich, es war wirklich so.
Ja, ich glaube.
Und die interessierten sich natürlich für meine Karriere, wo ich Theater gespielt hätte, wo ich überhaupt singen gelernt hatte. Und das Wort Zürich ließ ich nicht vermeiden.
Ja.
Ich hatte es schon mit etwas Herzklopfen gesagt, weil ich wusste, dass was im Schauspiel aus Zürich im Repertoire war. Ich erinnerte mich auch an die Rollen, die ich da gespielt hatte, in welchen Stücken.
Ja, dass das in Berlin nicht genehm war.
Ja, es waren ja nicht ausgesprochen nazifreundliche Stücke.
Ja, entschieden nicht.
Und es war im ersten Moment eine kleine Spannung da. Und etwas Lauerndes. Und es wurden einige Fragen gestellt, die für mich schwer zu beantworten waren, weil sie kritisch waren.
Mhm.
Und es hörte dann so auf, dass ich also ziemlich kühl entlassen wurde und mit dem Vermerk entlassen wurde, dass es wohl ganz gut wäre, wenn ich etwas weniger intellektuell, etwas weniger philosemitisch und was für schöne Worte damals aktuell waren, dächte.
Ja.
Von diesem Moment an fühlte ich mich sehr unsicher in Deutschland.
Ja. Und darum hat sie ihren emigrierten Freunden am Schauspielhaus Zürich geschrieben, ob es sich für sie nicht ohne Möglichkeit gäbe, die in die Schweiz zu kommen. Die Briefe sind aber von der Gestapo abgefangen worden. Der Goebbels hat also die Lale Andersen ein zweites Mal auf die Reichskanzlei bestellt und ihre die Korrespondenz unter die Nase gehabt.
Ja, und jetzt, was waren das?
Und allein die Adressanten und der Inhalt genügte natürlich, um erledigt zu sein in der damaligen Zeit.
Ja, und was hieß damals erledigt?
Das bedeutet, dass man ins KZ gehen musste.
ihrer Verzweiflung hat Lale Andersen dann offenbar versucht, ihrem Leben selber ein Ende zu setzen.
Ich hatte aus einer großen Angst, weil ich ja diesen Moment, diese Nacht, in der ich abgeholt wurde, gesagt bekam, mit Rücksicht auf meine Kinder, und habe also einen Brei gemixt aus einigen Phanodorm und Quinin, der aber doch so wirkte, dass ich also in dem Moment, als ich abgeholt wurde, ziemlich bewusstlos da lag und mit einem ganz kleinen Puls und einem ganz leichten Herzschlag. Und es blieb dabei, dass ich also 8 Tage noch in meiner Wohnung liegen bleiben musste unter ärztlicher Kontrolle. Und das Groteske war, dass in diesen Tagen BBC London meine Platte spielte und anschließend sagte, wissen Sie, dass die Sängerin dieses Liedes von den Nazis ins KZ getan wurde und ihr Schicksal unbestimmt ist. Das hatte die englische Spionage erfahren, dass dieser Befehl gegeben worden war. Und diese Nachricht war meine Rettung. Denn Goebbels benutzte das, um einen Dementi zu geben, in der ganzen Weltpresse, wieder mal eine Lüge von BBC London, die Sängerin des Liedes lebt,
sie lebt noch und ist frei
und so weiter. Ja.
Für Lale Andersen ist es aber, wie Elke Heidenreich sagt, eine gefährliche Freiheit geblieben.
Also dieser Ruhm hat sie auch geschützt. Aber sie war immer im Brennpunkt und im Blickpunkt dieses Goebbels, der ihr immer wieder auch Knüppel zwischen die Beine warf. Und er konnte sie nie ganz abschaffen. Dafür war das Lied zu berühmt. Aber er hat sie doch mit Repressalien belegt.
Lili Marleen zum Beispiel hat sie eine Zeit lang nicht mehr dürfen singen. Aber verstummt ist das Lied deswegen nicht. Im Gegenteil. Überall, wo Lale Andersen ist hergekommen, haben die Leute ja primär auf das Lied, ihres Lied, gewartet und heißt ihr halt selber angestimmt.
Ja, sie schreibt das sehr schön in ihrem Buch, wie es immer mit diesem Lied auf und ab ging. Erst Auftrittsverbot, dann darf sie wieder nicht. Und dann braucht sie nur auf die Bühne zu kommen und das Publikum singt das Lied. Also auch Goebbels wusste, er kann dieses Lied gar nicht ganz verbieten. Und er kann auch diese Frau nicht ganz aus der Öffentlichkeit wegschaffen. Es war wirklich Fluch und Segen. Und es war für alle drei so. Leib ist berühmt geworden, Schulze und sie. Aber es hat nicht nur Glück gebracht. Es hat Ruhm gebracht, aber Ruhm bedeutet nicht immer nur Glück.
Nach dem Krieg hat Lale Andersen ihre Gesangskarriere noch einmal in Gang gebracht. Aber von diesem Lied hat sie sich nie ganz lösen. Die Lili Marleen ist so etwas wie eine zweite Identität für sie geworden. Unter dem Namen «The Original Singer of Lili Marleen» hat sie Welttournee gemacht und das Lied in verschiedensten Sprachen gesungen.
«My sweet Lili Marleen»
Das Lied hat ungefähr 200 Interpretationen erfahren von verschiedenen Sängern, auch von Marlene Dietrich. Es war ein Hit in japanischen Karaoke-Clubs, also es ist wirklich um die Welt gegangen. Aber es war letztlich nur ein Erfolg mit Lale Andersen. Es wurde, kann man sagen, im Schatten des Ersten Weltkriegs geschrieben und am Abgrund des Zweiten Weltkriegs zum Erfolg. Danach fast vergessen, heute diffamiert. Aber es hat eine historische Bedeutung. Es gehört zu unserer Geschichte. Es ist eines der großen deutschen Lieder.
Lili Marleen, ein Lied bewegt die Welt. Das war eine Sendung von der Lucia Stettler. Auskunft gegeben hat der Elke Heidenreich. Die historischen Töne sind aus dem Archiv von Radio DRS und Radio Bremen. Und Zitate sind aus dem neuen Buch mit dem Titel Lili Marleen. Geschrieben hat das Buch die beiden Amerikaner, der Lil Libowitz und Matthew Miller. Rausgekommen ist es, wie gesagt, in der Edition Elke Heidenreich. Die Informationen gibt's jetzt auch bei uns im Internet auf der Startseite von deres1.ch unter dem Titel Lili Marleen, ein Lied geht um die Welt. Und dort gibt's unter anderem auch ein Bild von der Lale Andersen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf deres1.ch.